Wir wollen zusammen aus 1. Petrus 1 und 2 lesen. Erste Petrus 1, Abvers 22. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch verkündigt worden ist. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Soweit Gottes Wort für heute Abend. Wir haben bei den letzten Malen gesehen, dass uns dieser Brief die Regierung Gottes über das Leben eines Christen vorstellt. Wir haben gesehen, dass es aus einer Zeit der Leiden in eine Zeit der Herrlichkeit führt. Beides wird uns vorgestellt. Heute eine Zeit von Leiden, das große Thema des zweiten Teiles dieses Briefes. Heute aber unter der Hand Gottes zugelassen oder sogar bewirkt, damit der Glaube in einer Weise verwirklicht wird, dass Gott geehrt wird. Und damit dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt auf diese Erde, er umgeben wird von solchen, die seine Herrlichkeit dann in vollkommener Weise widerstrahlen. Petrus wendet sich, haben wir gesehen, an gläubige Christen kommend aus dem Volk der Juden. Das ist einfach wichtig, dass man das immer wieder bedenkt bei dem Lesen dieses Briefes, wo diese Empfänger herkamen. Er geht davon aus, von diesem Standpunkt, da sind Christen, die aus dem Judentum kommen. Und er stellt ihnen einen gewaltigen Wechsel vor. Er zeigt ihnen, das, was sie damals hatten, ist etwas total anderes. Das, was ihnen vorhergesagt worden ist, was sie verheißen bekommen haben, was sie besessen haben, ist etwas total anderes, als was sie jetzt in Christus Jesus besitzen, zum Teil auch schon genießen können und was ihnen auch für die Zukunft vorhergesagt wird. Wenn man das im Bewusstsein hat, wird dieser Brief auch für uns, die wir vermutlich die meisten wenigstens nicht aus dem Judentum kommen, trotzdem wertvoll. Wertvoll deshalb, weil diese Segnungen auch uns gelten. Wir haben nicht diesen Vergleich wie das Volk Israel. Wenn wir aus den Nationen kommen, dann hatten wir gar nichts. Wir waren entfernt von Gott, waren in unseren Sünden, haben wir gelebt, im Götzendienst, die Nationen. Wir hatten überhaupt nichts. Umso mehr ist das, was wir jetzt besitzen in dem Herrn Jesus, gewaltig, ein gewaltiger Segen. Bei dem Volk Israel war das anders. Sie hatten etwas. Ja, Römer 9 zum Beispiel zeigt die wunderbaren äußerlichen Segnungen, Verheißungen, das Besitztum, was sie gehabt haben als Juden, als Volk Gottes. Und doch war alles äußerlich. Und der Apostel zeigt ihnen in diesem Brief, dass das, was sie jetzt geschenkt bekommen in dem Herrn Jesus, auch äußerliche Auswirkungen hat, aber viel, viel wertvoller ist, weil es eine innere, eine zutiefst geistliche Segnung ist. Petrus ist praktisch. Petrus, selbst in den Teilen, wo er uns lehrmäßige Dinge vorstellt, betrachtet sie doch aus einem praktischen Gesichtspunkt heraus. Wir haben gesehen, dass in dem ersten Teil, sagen wir den ersten 12 Versen, uns die ganze Errettung vorgestellt wird, und zwar in ihrem umfassenden Sinn. Errettung, die nicht nur die Errettung der Seelen ist, diese aber umfasst, wie wir vor uns gehabt haben, aber Errettung, die auch die zukünftige Errettung einschließt, die Errettung des Körpers und sogar bei Petrus hier darüber hinausgeht, nämlich dass dann sichtbar wird etwas von der Veränderung, wenn wir mit dem Herrn Jesus auf diese Erde kommen werden, wenn wir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocken werden. Das stellt er ihnen vor, dass etwas ist, was die alttestamentlichen Gläubigen aus dem Judentum nicht kannten. Sie kannten zum Beispiel keine Errettung der Seele in dem Sinn, dass sie ein Bewusstsein davon hatten, weil die Grundlage dafür einfach noch gar nicht gelegt worden war. Ihnen war auch nicht verheißen worden, mit Christus, mit dem verherrlichten Sohn des Menschen, verherrlicht auf diese Erde zu kommen. Das ist alles wahr gewesen für diese Gläubigen aus den Juden. Eine komplett neue Stellung wahrer christlicher Errettung. Und Petrus schließt an solche lehrmäßigen Belehrungen immer einen praktischen Teil an, wenn er nicht direkt mit diesen lehrmäßigen Äußerungen die Praxis direkt verbindet. Und er zeigt ab Vers 13, dass das Bewusstsein dieser Errettung, die zum Teil unser Besitz heute schon ist, von der zum Teil der Geist Gottes uns heute Kenntnis gibt, damit wir sie heute schon genießen, auch wenn wir sie zukünftig erst erleben. Und die Konsequenz ist, dass wir heilig leben. Vers 16, seid heilig, denn ich bin heilig. Dass unser Leben dann nicht einfach ein Leben ist, wo ich mir selbst lebe, sondern dass mein Leben heilig ist. Und wir haben gesehen, dass das wieder typisch Petrus ist, dass er uns auf der einen Seite vorstellt, etwas ganz Neues. Errettung in dem Sinne kannten die alttestamentlich Gläubigen nicht. Dass er uns dann auf der anderen Seite aber zeigt, dass die moralischen Grundsätze der Regierung Gottes, der moralische Lebenswandel sich nicht unterscheidet von dem Alten Testament. Deshalb kann er hier Zitate aus dem Alten Testament heranführen und zeigt, wenn Gott im Alten Testament vorgestellt hat, dass das Volk Israel heilig leben sollte, dann heißt das nicht, wir haben eine Errettung höherer Art, also brauchen wir nicht mehr heilig zu leben. Doch umso mehr kann man von uns erwarten, dass wir einen Lebenswandel führen in Heiligkeit. Er hat ihnen auch gezeigt, dass das ein Bewusstsein mit sich bringt, dass der Herr Jesus für sie gestorben ist, sein kostbares Blut für sie gegeben hat. Auch das ist so ein großes Thema bei Petrus, dass er alles mit der Person des Herrn Jesus in Verbindung bringt. Wir hatten das eingangs gesehen, sogar die erste Folge des neuen Lebens in uns ist, gehorsam zu sein. Und zwar nicht irgendein Gehorsam, sondern der Gehorsam Jesu Christi. So wie der Herr Jesus gehorcht hat, so gehorchen auch wir. Hier bringt er sie mit dem Blut Christi, eines Lammes ohne Fehl und Flecken, in Verbindung. Und das nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch in der Zukunft, wenn er offenbart werden wird, wir mit ihm. Die Verse 22 und folgende, die wir jetzt heute Abend gelesen haben, zeigen uns, dass wir nicht nur eine Errettung haben, sondern dass wir auch zweitens eine neue Geburt oder Petrus nennt das hier eine Wiedergeburt, Wiederzeugung, Vers 23, besitzen. Mit anderen Worten, Gott hat ein Werk nicht nur außerhalb von uns getan, indem der Herr Jesus gestorben ist, indem er uns abgesondert hat, auserwählt hat und so weiter, sondern Gott hat auch in uns ein Werk vollbracht. Das ist, was Johannes in Johannes 3 die neue Geburt oder die Geburt von oben nennt und was Petrus, auch Jakobus übrigens, dieses Wiedergeborensein oder wie die Fußnote es sagt, Wiedergezeugtsein nennt. Gott hat ein Werk in uns vollbracht. Und auch das hat Konsequenzen. Eine Konsequenz wird direkt in Vers 22 genannt, nämlich, dass wir jetzt gehorsam sind im Blick auf die Wahrheit, indem wir ungeheuchelte Bruderliebe offenbaren. Zweite Konsequenz, die uns dann in Kapitel 2, Vers 1 vorgestellt wird, dass wir ablegen, grundsätzlich ablegen, was zu der alten Natur gehört. Petrus beginnt hier diesen Abschnitt, da ihr eure Seelen gereinigt habt. Gott hat ein Werk getan und das zeigt er jetzt auch, dass die Wiedergeburt, das Wiederzeugen ja nicht unsere Tätigkeit ist. Man kann nur geboren werden, man kann nur gezeugt werden. Wir selbst können das nicht tun. Das ist bei der neuen Geburt auch das große Thema des Herrn Jesus in Johannes 3, dass Gott tätig wird. Hier auch. Gott wird tätig, indem er uns durch sein Wort zeugt, wiederzeugt. Wir waren einmal natürlich durch einen Menschen, durch unseren Vater nach dem Fleisch sind wir gezeugt worden. Durch unsere Mutter sind wir geboren worden. Aber jetzt gibt es eine neue, eine Wiedergeburt, eine Wiederzeugung. Und die ist nicht durch Menschen, sondern sie ist ein Werk Gottes. Er ist tätig geworden. Und doch verbindet Petrus das damit, dass auch in uns selbst etwas geschieht. Bitte, das ist von Gott ausgehend. Er ist derjenige, der überhaupt diesen Anstoß gibt durch den Heiligen Geist. Und doch wird das hier auf sie bezogen, da ihr eure Seelen gereinigt habt. Das heißt, Gott hat uns genommen und hat in Verbindung mit der neuen Geburt, hat er eine innere Reinigung an uns vollzogen. Und Petrus zeigt, das ist aber zugleich etwas, was wir selbst im Glauben auch annehmen und verwirklichen müssen. Ihr habt eure Seelen gereinigt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Er spricht von der Seele und im Neuen Testament werdet ihr verschiedentlich sehen, dass der innere Mensch entweder Geist genannt wird oder Seele genannt wird. Und wenn nur eines dieser beiden Begriffe vorkommt, ist das andere letztlich mit gemeint. Aber wenn er der Geist Gottes Seele nennt, dann meint er ausdrücklich auch die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit eines Menschen ist nämlich in der Seele, nicht in dem Geist, auch nicht in dem Körper, sondern in der Seele. Und hier zeigt Petrus durch den Geist Gottes, dass unsere ganze Persönlichkeit, das heißt unsere ganze Natur, ist verändert worden, ist gereinigt worden. Das war nötig. Gott konnte nicht uns einfach so annehmen, wie wir waren. Er konnte uns Vergebung der Sünden geben durch das Werk des Herrn Jesus. Aber da war immer noch unsere alte Natur irgendwie da. Und da musste etwas mit geschehen, wenn wir zu Gott gebracht werden sollten. Und Kapitel 2 haben wir gelesen, dass wir zu dem Herrn Jesus gebracht worden sind. Und das konnte nur geschehen, indem wir eine veränderte Natur bekommen. Und dazu musste sie gereinigt werden. Sie war nämlich durch und durch verdorben. Gott hat uns eine neue Natur gegeben und er hat unsere Seele gereinigt. Und das haben wir, indem wir uns bekehrt haben, verwirklicht. Denn was ist die Bekehrung? Die Bekehrung ist das Einsehen, dass wir durch und durch verdorben sind, dass wir Sünder sind. Und dass wir jemanden brauchen, der aus uns, den Sündern, Kinder Gottes macht, Heilige macht, wie ihr das bezeichnen wollt. Das haben wir in der Bekehrung durch Buße und innere Umkehr, Sinnesänderung, haben wir das verwirklicht. Und das ist nötig. Das war für das Volk Israel grundsätzlich nötig. Ihr seht dieses Zitat aus dem Alten Testament, was Petrus hier anführt: Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Alles vergänglich. Ob du das Einfachste, das Schlechteste nimmst, das ist das Gras. Das Gras, was zertrampelt wird, das Gras, was verdirbt. Oder ob du die Blume nimmst, das Beste sozusagen, was es gibt. Das ist also nicht einfach eine Wiederholung, Gras und Blume, sondern es sind tatsächlich zwei Gedanken, die der Geist Gottes damit verbindet. Das Gras steht hier für das, was billig ist, das, was, wir können auch sagen, unmoralisch ist. Das ist vergänglich. Alles vergeht, da ist nichts Bleibendes daran. Aber das Gleiche gilt auch für die Herrlichkeit der Blume. In dem Gras gibt es Blumen, gibt es Dinge, die an und für sich durchaus schön sind. So gab es im Judentum auch solche, die edel waren. Ihr müsst nur Römer 2 lesen, da wird auch diese Unterscheidung gemacht. Da ist erst von Unmoral, Ende Kapitel 1 schon, die Rede, so muss ich sagen. Ende Kapitel 1 ist die Unmoral. Und dann Anfang von Kapitel 2 spricht der Apostel Paulus von solchen, aus Juden, vielleicht auch aus Nationen mit Sicherheit, die Philosophen waren, die anständig von ihrer Ethik her gewesen sind, von ihren Auffassungen, wie Blumen, irgendwie, wo du menschlich gesprochen doch irgendwas Attraktives noch finden konntest. Aber auch die Blume vergeht, auch sie ist vergänglich, auch sie ist unbrauchbar. Und so ist das im Judentum gewesen und wir können das genauso auf uns anwenden. Auch für uns gilt, da ist nichts Bleibendes, nichts, was Bestand hat, nichts, was vor Gott Wert haben konnte. Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Damit ist nicht nur gemeint, wie der Herr Jesus das sagt in Matthäus 5, dass sein Wort ewig ist, dass sein Wort einfach nicht vergehen kann, sondern der Apostel Petrus will damit auch sagen, dass das Wort und das, was dieses Wort hervorgebracht hat, was es bewirkt hat, nämlich durch die Wiedergeburt, dass das bleibend ist. Denn er hatte ja ausdrücklich gesagt in Vers 23, ihr seid nicht wiedergeboren aus verweslichem Samen, Gras und Blume, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Sie waren aus unvergänglichem Samen, aus einem Samen, der bleibend ist, nämlich des Wortes Gottes von Neuem geboren worden, wiedergeboren worden. Und deshalb ist nicht nur das Wort jetzt bleibend, sondern auch die Natur, die Gott den Gläubigen gegeben hat, ist von bleibender Natur, von bleibendem Wert, von bleibendem Status. Alles, was zu dem Alten gehört, was zu der ersten Schöpfung gehört, vergeht. Früher oder später, selbst das Beste, weil es durch die Sünde besudelt ist. Aber das, was Gott verändert hat, was Gott durch eine Wiedergeburt total verändert hat, das ist bleibend. Und das soll jetzt in unserem Leben sichtbar werden. Denn Gott handelt nicht, ohne dass es praktische Konsequenzen in unserem Leben haben könnte. Deshalb haben wir unsere Seelen gereinigt, zur ungeheuchelten Bruderliebe. Seht ihr, es gibt zwei Kennzeichen, wie Johannes sie uns in seinem Brief beschreibt, die diese neue Natur hat. Man kann auch sagen, die das Wesen, die Natur Gottes ausmachen. Und diese neue Natur ist neues, ewiges, göttliches Leben, was genau diese beiden Kennzeichen trägt. Licht, 1. Johannes 1, ich glaube Vers 7, und Liebe, 1. Johannes 4. Petrus beschränkt sich hier im Wesentlichen auf die Liebe, obwohl er doch einleitend auch gesagt hat, Gehorsam gegen die Wahrheit. Das zeigt auch Petrus, zeigt die beiden Seiten dieser neuen Natur, Wahrheit und Liebe. Die neue Natur ist durch Gehorsam geprägt. Davon spricht er später dann ab Vers 11 von Kapitel 2. Da zeigt er, dass das große Kennzeichen des Gläubigen Gehorsam ist. Hier führt er das nur an als Beginn sozusagen. Wir haben so gehandelt im Gehorsam gegen die Wahrheit, in Gehorsam gegen das Wort Gottes. Und das Ergebnis ist, dass etwas sichtbar wird. Bruder, Liebe. Seht ihr, die neue Natur kann nicht verborgen bleiben. Die neue Natur wird immer sichtbar. Und sie wird hier sichtbar durch Liebe. Liebe ist zunächst mal ein abstrakter Begriff. Aber Liebe muss sich immer konkret und praktisch äußern. Bruderliebe ist nicht zu sagen, dass ich den Bruder lieb habe, sondern Bruderliebe äußert sich in praktischen Tätigkeiten der Liebe. Und es ist eine eben ungeheure Gefahr, dass diese Liebe geheuchelt ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes, ich meine auch in 1. Thessalonicher 4, Paulus, zeigt, dass die Liebe oft unter der Gefahr steht, dass man sie heuchelt. Nicht nur, dass man spricht von der Liebe, sondern auch, dass man etwas tut, um etwas zu erreichen. Nicht, dass die Liebe tätig wird, einfach weil es Liebe ist, sondern dass ich in meiner Liebe tätig werde, um etwas zu bezwecken, um etwas zu erreichen für mich selbst. Und dann ist das keine wahre Liebe. Liebe ist etwas, wo ich das Wohl des anderen vor Augen habe und als Ziel habe. Und nicht, wo ich etwas für mich tun möchte, unter dem Deckmantel, es ist Liebe für den anderen. Und deshalb werden wir immer wieder ermahnt, nicht nur Bruderliebe, sondern es wird ausdrücklich betont, ungeheuchelt, echte Liebe zu dem Bruder, zu der Schwester zu verwirklichen. Deshalb liebt einander mit Inbrunst. Das heißt, diese Liebe muss ausdauernd sein, diese Liebe muss in der Intensität muss sie groß sein und in dem Ausmaß ebenso. Anhaltend in der Zeit, sie muss voller Energie sein, diese Liebe. Sie darf sich nicht abschrecken lassen durch den anderen, durch den Bruder, die Schwester, die vielleicht kein Verständnis dafür haben, vielleicht sogar ein negatives Wort dafür haben. Und sie ist von ihrem Ausmaß, ist sie groß. Und das muss aus reinem Herzen sein. Das unterstreicht nochmal, das soll nicht geheuchelt sein. Es muss ein reines, es muss ein transparentes, ein durchsichtiges Herz, ein Herz sein, was nicht irgendwie sich etwas dabei überlegt, warum man diese Liebe verwirklicht. Und deshalb soll unser Leben auch, das ist die zweite Konsequenz, 2 Vers 1, ohne Böses sein. Legt nun ab. Einmal ist das, was wir tun, Liebe. Das stellt Petrus hier einmal voran. Aber dann zeigt er, es gibt bestimmte, ich sage einmal Kleider, die zu der neuen Natur nicht passen. Legt nun ab. Das ist kein Ausdruck, mit dem Petrus sagen will, ihr müsst jetzt ständig irgendwas ablegen, sondern Petrus fasst das wie Jakobus und auch wie Paulus das tut, wie so eine grundsätzliche Haltung auf. Das heißt, er sagt, ihr seid Christen geworden, ihr habt ein neues Leben bekommen und da passen bestimmte Dinge nicht zu, die ihr grundsätzlich ablegt. Wo ihr jetzt nicht immer wieder neu prüfen müsst, habe ich die angezogen oder nicht, obwohl das letztlich der Fall ist, sondern das soll eine grundsätzliche Haltung in unserem Leben sein, mit diesen Dingen, mit diesen Kleidern habe ich nichts mehr zu tun. Legt nun ab alle Bosheit. Das ist das Böse in unserem Herzen, was eben nicht aus einem reinen Herzen hervorkommt und wo ich nicht das Wohl des anderen suche, wo ich nicht das Wohl überhaupt suche, sondern wo ich mich durch Böses, durch Unmoral, wir dürfen nicht nur an sexuelle Unmoral denken, aber durch Böses in den Augen Gottes, wie es dann gleich auch in einzelnen konkreten Tätigkeiten ausgedrückt wird, leiten lassen. Alle Bosheit, das heißt, wir müssen konsequent sein. Wir dürfen nicht damit zufrieden sein, dass wir einen bestimmten Bereich sehen in unseren Herzen, wo etwas Böses ist und dann tun wir den weg, sondern wir sollen unser Herz, unsere Motive total frei machen von allem, was irgendwie von Bösem, von Nicht-Christus geprägt ist. Alle Bosheit. Und Petrus wiederholt ausdrücklich, nicht nur Trug, frei von Trug, legt ab den Trug, sondern allen Trug. Ihr seht ja in der Fußnote, dass es dann auch heißt, dass die dann folgenden Wörter Heuchelei bis Nachreden in der Mehrzahl stehen. Also es soll wirklich von allem, was hier an bösen Dingen genannt wird, sollen wir uns reinigen lassen. Aller Trug. Das ist List. Manchmal wird das mit List übersetzt auch. Alles, wo ich eine Strategie habe in dem, was ich tue, wo ich, und da, wir brauchen das gar nicht nur zu beschränken auf die Liebe. Die ist sicherlich einbezogen da, aber wenn ich etwas tue und mir überlege, etwas damit erreichen zu wollen, das ist irgendwie trügerisch. Wenn es nicht einfach Freigiebigkeit ist, wenn es nicht einfach das Wohl des anderen ist, sondern eben mit Überlegungen gepaart. Heuchelei. Bei Heuchelei gebe ich etwas vor, was ich nicht bin. Bei dem Trug handle ich in einer Weise, die nicht ehrlich ist. Bei der Heuchelei gebe ich vor, etwas zu sein, und das bin ich nicht. Ich gebe vor, freundlich zu sein. Ich gebe vor, Liebe zu dem Bruder zu haben, aber hintenrum rede ich ganz negativ über ihn, über sie. Ich tue so, als ob ich der Freund bin. In Wirklichkeit nutze ich das nur aus, um, was weiß ich, Informationen zu bekommen und bin ganz anders. Heuchelei. Müssen wir uns wirklich fragen, ob das nicht immer wieder mal auch in unserem Leben vorkommen kann. Neid. Neid ist jetzt nicht so sehr, dass ich anders sein möchte, als ich in Wirklichkeit bin, sondern dass ich dem anderen etwas nicht gönne. Dass ich neidisch bin auf das, was Gott ihm geschenkt hat, an äußeren Fähigkeiten, vielleicht an Aussehen, an Ansehen, auch an geistlichen Begabungen, an Besitz, was es auch sein mag. Neid. Das passt nicht zu der neuen Natur. Wisst ihr, wenn wir die neue Natur kennenlernen wollen, müssen wir nur auf den Herrn Jesus sehen. Bei dem Herrn Jesus sehen wir, was diese neue Natur war. Von Bosheit keine Spur. Von Neid keine Spur. Kein Trug. Herr Jesus, gerade in unserem Brief, Kapitel 2, wird das ja ausdrücklich später betont. Und alles Üble nachreden. Passt ja dazu. Wenn man neidisch ist auf jemanden, dann spricht man negativ über ihn, vor anderen. Und zwar Dinge überhöht man dann, wo derjenige vielleicht eine gewisse Schwachstelle hat. Aber die mache ich ganz besonders groß. Und das, was ihn positiv auszeichnet, das schiebe ich einfach weg oder verbinde es auch noch mit irgendeinem bösen, schlechten Motiv. Ist das nicht ein Spiegel für uns, dass das uns oft kennzeichnet? Sogar nicht nur eine Heuchelei, sondern Heucheleien. Nicht nur ein Punkt bin ich neidisch. Nicht nur auf eine Person bin ich neidisch, sondern in allen möglichen Facetten. Und das Gleiche mit dem üblen Nachreden. Wie gerne machen wir Scherze auf Kosten von anderen? Ich sage nicht, dass wir nicht lachen können. Ich sage auch nicht, dass wir nicht Freude zusammen haben können. Aber den Gedanken, dass da irgendwas Negatives an dem anderen hängen bleibt, der kann uns doch so schnell und so sehr auch prägen. Nein, stattdessen, wie neugeborene Kinder, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Jetzt kommt der Apostel zurück auf den Gedanken des Wortes Gottes. Er zeigt uns, dass das Wort Gottes nicht nur das ist, wodurch wir von neuem geboren worden sind, sondern dass dieses Wort auch zugleich das Mittel Gottes ist, um uns als Gläubige zu nähren. Ein Gedanke, den wir bei dem Herrn Jesus auch schon wiederfinden. Ihr kennt bestimmt diese Verse in Johannes 6. Der Jesus hatte von sich gesprochen als dem Brot des Lebens und sagt dann zum Schluss diese auf den ersten Blick so seltsamen Worte über sein Fleisch und sein Blut. Er sagt in Johannes 6, Vers 53, viele haben das mit dem Abendmahl in Verbindung gebracht oder Gedächtnismahl, was völlig abwegig ist. Er sagt in Vers 53, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Da zeigt der Jesus, wer ihn als Retter annimmt, wer sein Fleisch isst, wer ihn als Person und sein Blut und sein Werk annimmt, wer ihn als Retter annimmt, der bekommt neues Leben. Der hat ewiges Leben, so wie das Wort Gottes uns von Neuem zeugt. Aber dann fährt der Herr Jesus fort in Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und jetzt wechselt der Gedanke. Jetzt geht es nicht mehr um die Bekehrung, jetzt geht es nicht mehr darum, neues Leben zu bekommen, sondern jetzt geht es darum, dass mein neues Leben weiter durch die Person des Herrn Jesus geprägt, genährt und bewahrt werden muss und dass ich mich weiter mit der Person des Herrn Jesus beschäftigen muss, damit ich in ihm bleibe, Gemeinschaft mit ihm haben kann und meiner Verantwortung als Gläubiger gerecht werde. Und das Gleiche tut Petrus jetzt hier. Petrus zeigt, ihr seid von Neuem geboren worden, von Neuem gezeugt worden durch das Wort Gottes, aber meint nicht, dass jetzt eure Beziehung zu dem Wort Gottes sozusagen beendet ist, sondern ihr braucht das Wort Gottes weiter. Dieses Wort, das zu euch im Evangelium gepredigt worden ist, ist jetzt das Wort, das ihr wie die unverfälschte, vernünftige Milch begierig aufnehmen sollt. Und er benutzt dabei ein Bild, was so plastisch ist, was so eingängig ist. Es ist eben vollkommen, dieses Bild, was Petrus hier durch den Geist Gottes benutzt. Er zeigt ein Baby, was gerade geboren worden ist. Der Ausdruck, der hier für Kind steht, ist sogar eins, was noch nicht geboren worden ist. Wir finden das in Lukas 1 bei Johannes, dem Täufer. Ich glaube sogar auch im Blick auf den Herrn Jesus wird dieser Ausdruck benutzt, als sie noch in dem Mutterleib gewesen sind. Aber hier fügt er dann eben hinzu, neugeboren. Das heißt, ein Kind, was gerade zur Welt gekommen ist, das hat im Normalfall, wenn es gesund ist, immer wieder diesen Appetit, dieses Verlangen nach der Muttermilch, nach dem Besten, was man dem Kind geben kann. Und genau so ist es mit einem Menschen, der von Neuem geboren worden ist. Der wird sein Leben lang, so sagt Petrus das, sein Leben lang wie ein neugeborenes Kind sein, im Blick auf diese Nahrung. Das heißt, Petrus handelt, spricht hier nicht so, wie Paulus das in 1. Korinther 3 tut. Ich nehme diesen Vers mal und wie wir das auch im Hebräerbrief Kapitel 5 finden. Ich nehme jetzt mal nur 1. Korinther 3. Da sagt Paulus zu den Korinthern in 1. Korinther 3, Vers 1, Brüder, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Da muss er in negativer Weise sprechen davon, dass die Milch etwas ist für Babys, aber nicht für den Gläubigen, nachdem er gewachsen ist im Glauben. Ähnlich auch Hebräer 5. Petrus dagegen zeigt, diese Muttermilch ist das typische Nahrungsmittel eines Gläubigen, der neues Leben hat, vom Anfang bis zum Ende. In dieser Hinsicht bleiben wir, wie er das hier nennt, neugeborene Kinder. Es gibt keine bessere Nahrung als die Muttermilch. Es gibt keine bessere Nahrung als das Wort Gottes. Und danach sollen wir begierig sein. Wir werden ausdrücklich aufgefordert, Petrus nennt das in Befehlsform, seid begierig. Also hier steht nicht, wenn ihr Freude daran habt, oder Petrus sagt auch nicht, das ist der Normalzustand, sondern er fordert uns dazu ausdrücklich auf, diese Milch des Wortes Gottes aufzunehmen. Warum kann ich sagen, dass es das Wort Gottes ist? Weil diese Milch hier bezeichnet wird als vernünftige Milch. Das ist ein Ausdruck, den gibt es überhaupt nur zweimal im Neuen Testament. Der kommt noch einmal in Römer 12 vor. Und man kann ihn kaum vernünftig übersetzen, muss man sagen. Vernünftig ist eigentlich auch schon, eigentlich eine Übertragung. Ihr seht das hier in der Fußnote, dass es heißt, wortgemäß vom Wort dargeboten. Das Wort, was Petrus hier benutzt, beinhaltet Wort, Logos. Dieser Ausdruck für das Wort Gottes. Und zeigt uns, dass diese Milch eben die Nahrung ist, die in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist. Ja, die letztlich Gottes Wort selbst ist. Das ist unsere Nahrung. Seid begierig. Fragen wir uns, die Woche geht jetzt, die Arbeitswoche ist zu Ende gegangen für viele. Und die Woche geht dem Ende entgegen. Was für eine Begierigkeit hatten wir diese Woche nach diesem Wort? Seht ihr, begierig zu sein heißt nicht, drei Bibelbücher zu lesen am Tag. Bitte, wenn es kurze sind, wie, weiß ich nicht, der Judasbrief, dann mag das ja auch mal sinnvoll sein. Aber das ist nicht gemeint mit begierig. Begierig meint nicht, möglichst viele Verse gelesen zu haben, sondern begierig meint, ein inneres Interesse, ein Verlangen danach zu haben, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes aufzunehmen, über das Wort Gottes nachzudenken, um es zu tun. Das ist, begierig zu sein nach dieser unverfälschten, vernünftigen Milch. Ist das unser Lebensalltag? Wir haben alle nur eine begrenzte Zeit. Wir haben alle Aufgaben zu erledigen, wo wir nicht einfach das Wort Gottes lesen können in dieser Zeit. Aber haben wir dieses Verlangen, das ohne diese Milch nicht gestillt werden kann? Oder sind wir solche, die vielleicht eine gewisse Vorstellung haben, es ist eigentlich gut zu lesen, aber dann bin ich zu spät aufgestanden und dann muss ich das und jenes noch tun und dann ist der Abend da und alles vergessen, alles verpasst. Und am nächsten Morgen geht es genauso weiter. Es gibt stressreiche Tage, aber es gibt immer die Zeit, die wir uns nehmen müssen, die wir uns rausreißen müssen oftmals, um das Wort Gottes wirklich aufzunehmen. Seid begierig nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch. Seht ihr, wie oft lesen wir verfälschtes Zeug, falsches Zeug. Dinge, die nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Dinge, die uns letztlich von dem Herrn Jesus wegführen, statt uns zu ihm hinzuführen. Dinge, die nicht wirklich Nahrung sind für uns, die nicht förderlich sind für unser neues Leben, für unser Glaubensleben, sondern die letztlich ungesund sind für unser Leben. Nein, wir wollen begierig sein wie neugeborene Kinder. Und nochmal, das bleibt ein Leben lang, bis wir bei dem Herrn Jesus sind, nach dieser unverfälschten Milch. Damit ihr durch diese wächst zur Errettung. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Kann man das überhaupt? Wir haben doch neues Leben bekommen, das ist doch vollkommen. Gott hat doch nur Vollkommenes geschenkt, kann man da noch wachsen? Ja. Seht ihr, Gott möchte, dass wir praktisch in unserem Leben geistlich zunehmen. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, durch das neue Leben geistliche Dinge aufzunehmen. Aber um sie mehr und mehr zu verwirklichen, um den Willen Gottes mehr und mehr zu verstehen und umzusetzen, dazu brauchen wir geistliches Wachstum. Und dieses Wachstum ist nicht etwas für Anfänger im Glaubensleben, für die auch, sondern dieses Wachstum ist etwas für jeden Gläubigen. Und der geistlichste Christ, der auf der Erde leben mag, kann immer noch weiter wachsen und soll das auch tun. Deshalb brauchen wir alle dieses Wort, um geistlich zu wachsen, um mehr in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben, um mehr seine Gedanken zu verstehen. Da liest du nach 10 Jahren ein Bibelbuch wieder neu, hast dich vielleicht mal sehr intensiv damit beschäftigt. Nach 10 Jahren liest du es und merkst, ich verstehe mehr jetzt darin. Und das geht nicht nur einem 20-Jährigen so, sondern das geht auch einem 60 oder vielleicht 70 oder vielleicht 80-Jährigen so. Man hat zugenommen. Aber nicht nur an Verständnis, das wäre ja zu wenig, sondern auch an geistlicher Einsicht, Weisheit in Bezug auf unser tägliches Leben. Dass Dinge ich jetzt klarer sehe, wenn eine Herausforderung auf mich zukommt, dass ich einen schnelleren Blick zu dem Herrn Jesus habe, dass ich ein besseres, jetzt geht nicht um äußeres Gefühl, aber doch ein Gefühl, geistliches Gefühl, ein geistliches Unterscheidungsvermögen dazu gewonnen habe, wie ich in bestimmten Umständen reagieren soll. Damit ihr wächst durch diese Milch zur Errettung. Seht ihr, nochmal zeigt uns Petrus, Errettung dürfen wir nicht so schmal sehen. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin doch errettet. Richtig, die Errettung der Seele hast du schon. Aber Petrus sieht Errettung im weitesten Sinn. Die Errettung wird sein, wenn der Herr Jesus uns zu sich nimmt, davon spricht Petrus nicht von der Entrückung, sondern er spricht von der Errettung, dass wir dann mit ihm auf diese Erde kommen. Im Blick darauf sollen wir geistlich wachsen. Warum? Weil alles, was wir heute zur Ehre des Herrn Jesus tun, dann sichtbar werden wird und den Herrn Jesus verherrlichen wird. Und das möchte er. Er möchte verherrlicht werden in den Seinen, sagt Paulus in 2. Thessalonicher 1. Und das kannst du dieser Verherrlichung, zu dieser Verherrlichung kannst du beitragen, indem du dich heute nährst an dem Wort Gottes und so dein Leben führst, dass er dann sichtbar wird in seiner Größe, in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit. Wachsen zur Errettung. Bis zu diesem Augenblick können wir zunehmen geistlich. Und das möchte der Herr Jesus. Wachsen. Bei uns im irdischen Leben ist das Wachstum, ich weiß nicht, mit 16, 17 Jahren ist es vorbei. Und im geistlichen Leben ist das anders. Da sollen wir wachsen bis zum letzten Atemzug. Und das ist möglich. Und der Herr hilft uns dabei, indem er sein Wort für uns immer wieder neu attraktiv macht. Bis zur Errettung, und dann kommt so ein seltsamer Satz, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Dieser Satz, diese Hinzufügung von Petrus zeigt uns, dass die Beziehung, die wir zum Herrn haben, maßgeblich ist dafür, geistlich zu wachsen. Das Bewusstsein, dass der Herr gütig ist. Wieder ein großer Unterschied zu dem Alten Testament. Bei den Juden war Gott bekannt als der Richtergott, als der heilige Gott, das ist er bis heute, aber als derjenige, der sie bestrafen muss, wenn sie nicht die Gebote tun. Und was haben wir für ein Bewusstsein von Gott? Dass er wirklich gütig ist. Nun, das ist im Alten Testament natürlich nicht unbekannt gewesen. Im Psalm 34 spricht auch David schon von dieser Seite Gottes. Da heißt es in Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, dass der Herr gütig, dass er gut ist. Glückselig der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Ja, ich sage einmal, punktuell hatten auch die alttestamentlich Gläubigen dieses Bewusstsein. Aber für uns ist das ganz entscheidend, dass wir Gott kennen als den gütigen Gott, dass wir nicht ein Leben führen in Angst vor Gott. Ja, wir sollen Achtung haben, wir sollen Respekt haben vor Gott. Wir sollen Ehrfurcht haben für Gott, vor Gott. Aber nicht in dem Sinne, dass er weit weg ist und dass ich gar nicht so genau weiß, ob er mein Leben so annehmen kann. Nein, das Bewusstsein, er ist gütig, er hat mich in Christus angenommen. Wenn mich das prägt, dann werde ich auch sein Wort, das, was er mir gesagt hat, werde ich von Herzen gerne lesen. Denn möchte ich nicht das lesen, was mir der sagt, der mir wohlgesonnen ist, der gütig mir gegenüber ist? So ist das doch auch, wir alle waren mal Kinder, manche von euch sind noch Kinder. Wenn ihr Eltern habt, die werden schon streng sein auch, aber die gütig sind. Zu denen gehst du auch, wenn dir etwas passiert ist, weil du weißt, ja, Gerechtigkeit ist da, muss da sein, aber sie sind gütig dir gegenüber. Es ist wichtig, dass wir als Eltern das lernen, dass wir gütig sein sollen. Gütig sein heißt eben nicht auf Kosten der Gerechtigkeit, auf Kosten der Wahrheit. Aber gütig sein heißt wohlgesonnen, ein Herz der Liebe, der Zuneigung zu den Kindern zu haben. Und wenn wir dieses Gefühl als Kinder hatten oder haben, dann verstehen wir ein bisschen davon, wie das mit Gott ist, bei ihm in Vollkommenheit. Gott ist gütig, er sucht dein Gutes, er liebt dich. Er wird nur das zulassen in deinem Leben, was zu deinem Guten ist, weil er dich liebt, weil er das Gute in deinem Leben bewirkt. Und wenn ich dieses Bewusstsein von Gott habe, der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Gütigkeit, dann werde ich das, was er mir sagt, auch aus einer solchen Hand gerne annehmen. Auch wenn es mich vielleicht mal einschränkt in meinem Leben. Auch wenn es Konsequenzen in meinem Leben herausfordert. Aber dieses Wort werde ich gerne aufnehmen und dann auch geistlich wachsen. Dieser Herr, und das ist jetzt interessant, jetzt kommt eine Wendung. An sich würde man denken, das ist gerade bei diesen Briefen Petrus, Jakobus, wenn von dem Herrn die Rede ist, dann ist der Bezug, gerade weil es ja um Juden geht, sehr schnell zu dem Herrn, Jehova, Yahweh besser, des Alten Testamentes. Aber hier sehen wir sofort, zu welchem kommend, dass das jetzt Bezug nimmt auf den Herrn Jesus. Und das zeigt uns nochmal, dass dieser Gott des Alten Testamentes, wenn ich das so ausdrücken darf, Yahweh, dass das niemand anders ist als der Herr Jesus. Wir haben ein Bewusstsein, wir haben geschmeckt, wir haben Erfahrungen gemacht, dass Gott genau so ist, gütig. Und dann sehen wir, wer ist das eigentlich, dieser Gott der Güte? Das ist derjenige, der auf diese Erde gekommen ist und der lebendige Stein ist. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein? Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Jetzt zeigt der Apostel, dass er von einer Person spricht, die wir kennen. Eine Person, die vor allen Dingen er kannte. Er nennt den Herrn Jesus jetzt diesen lebendigen Stein. Auserwählt, kostbar. Es sind gleich mehrere Begriffe, die Petrus außerordentlich gerne benutzt. Erstens lebendig. Immer wieder finden wir, dass er von lebendig spricht in seinen beiden Briefen. Wie kommt er dazu? Gott, der Vater, hatte ihm damals, Matthäus 16, diese Offenbarung gegeben, dass er ihm gesagt hat, der da vor dir ist, das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und alles, was mit diesem Sohn des lebendigen Gottes zu tun hat, ist echtes Leben. Denn dieser Sohn des lebendigen Gottes ist die Quelle des Lebens. Der Herr Jesus als der Sohn Gottes, der Leben gibt, Leben bewahrt, auch Leben nehmen kann. Aber er ist derjenige, der Leben gibt. Und deshalb ist alles jetzt, was mit Christus zu tun hat, mit Leben verbunden. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein? Zweifellos, auch wenn er dann von dem geistlichen Haus und den Steinen spricht, denkt Petrus jetzt an seine erste Begegnung mit dem Herrn Jesus. Wir finden die in Johannes 1. Und da lesen wir, wie er dem Herrn Jesus, dem Messias, begegnet. Johannes 1, Vers 41. Dieser findet Andreas zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Petrus denkt hier ohne Zweifel an diese Begegnung. Der Herr Jesus hatte seinen Namen verändert und ihn zu einem Stein gemacht. Das konnte er, der Herr Jesus, tun. Warum? Weil er der lebendige Stein ist. Weil er derjenige ist, der anderen Leben geben kann. Deshalb konnte er Petrus zu einem Stein machen. Und natürlich denken wir sofort, Stein, dann ist von einem Haus die Rede, denken wir daran, dass das im Gegensatz steht zu dem Alten Testament wieder. Da gab es auch Steine, da gab es ein Haus aus Steinen, aber das war tote Materie. Jetzt aber gibt es einen lebendigen Stein. und gibt es lebendige Steine. Aber zuerst bleibt Petrus bei dem Herrn Jesus stehen. Er verbindet immer wieder alles mit der Person des Herrn Jesus. Von Menschen zwar verworfen. Ja, das war so. Er führt gleich das alttestamentliche Zitat an. Der Jesus ist von den Menschen, von seinem eigenen Volk sogar, nicht nur von den Nationen, von ihnen auch, sondern auch von den Juden, gerade von ihnen, ist er verworfen worden, ist er rausgeworfen worden aus ihrer Gemeinschaft, aus ihrer Gesellschaft. Bei Gott aber auserwählt. Jetzt müssen wir natürlich beachten, dass der Herr Jesus, wenn es um das Erlösungswerk ging, nicht auserwählt worden ist. Auserwählen heißt immer aus einer Mehrzahl auserwählen. Und was das Erlösungswerk betrifft, gab es nur einen, der das tun konnte. Aber als Gott auf die Menschen gesehen hat, sagen wir in Matthäus 3, als der Jesus da unter den Juden war und sich hat taufen lassen, da hat Gott einen auserwählt, hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, nicht die anderen, du bist mein Auserwählter. Und der Prophet Jesaja spricht genau davon. In Jesaja 42, ich denke, viele von euch kennen diesen Vers, da sagt Gott durch den Propheten, Jesaja 42, Vers 1, siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Da ist der eine, ihn wählt er aus, als denjenigen, der seine ganze Freude, sein ganzes Wohlgefallen besitzt. Zu welchem kommt als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Kostbar, auch so ein Begriff, den Petrus immer wieder benutzt. Wertvoll. Der Jesus ist für Gott wertvoll. Er hat einen einzigartigen Wert. Wenn Gott auf den Herrn Jesus sieht, dann sagt er, das ist er. Das ist derjenige, der wertvoll ist in meinen Augen. Aber der Jesus ist nicht allein geblieben. Und Petrus zeigt uns jetzt hier, dass er auch er nicht nur den Gläubigen individuell sieht. So wichtig das ist, so wertvoll das ist, dass wir als Gläubige alleine an der Hand des Herrn Jesus unser Leben führen, so ist es genauso wichtig, dass Gott uns hier zeigt durch Petrus, dass wir auch gemeinschaftlich etwas sind. Paulus spricht auch von diesem Haus Gottes, von einem Tempel, Epheser 2. Paulus spricht auch von dem Leib. Paulus spricht auch von der Braut. Alles Blickwinkel auf die Versammlung Gottes, das tut Petrus nicht. Aber den Gedanken des Hauses nimmt auch er auf. Wenn es um Christus geht, diesen lebendigen Stein, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Wir sind lebendige Steine aus Gnade. Er ist lebendiger Stein in sich selbst, weil er Leben in sich selbst besitzt. Aber wir sind auch zu lebendigen Steinen gemacht worden, zu Steinen, die durch ihn, durch Gott, Leben bekommen haben. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus. Da sind also jetzt Steine, da sind Gläubige, die Leben haben. Wodurch leben? Dadurch, dass das Wort Gottes ihnen gepredigt worden ist und sie durch das Wort wiedergeboren worden sind. Wiedergeburt bedeutet Leben. Da sind Menschen, die Leben bekommen haben aus Gott. Und sie werden als Steine zusammengefügt. Seht ihr, das ist eine wichtige Wahrheit, dass wir als Gläubige nicht isoliert sind. Ich sage, in der Landschaft rumstehen, sondern dass wir zusammengefügt werden, hier nach Petrus zu einem Haus, in dem Gott selbst wohnt. Ein geistliches Haus, eben kein Haus materieller Art, wie der Tempel im Alten Testament, sondern ein geistliches Haus. Ein Haus, was du eben jetzt nicht hier so als Haus aufgebaut siehst. Auch das Haus, wo man sich trifft, das ist nicht gemeint. Sondern wir als Gläubige sind zusammengefügt in den Augen Gottes wie ein Bauwerk. Wer hat dieses Bauwerk zusammengefügt? Gott. Deshalb sieht Petrus hier alles vollkommen. 1. Korinther 3 zeigt Paulus, dass wir auch das Haus Gottes darstellen unter der Verantwortung des Menschen. Und da kann man mit schlechten Mitteln bauen. Immer wenn die Verantwortung von uns Gläubigen, von uns Menschen ins Spiel kommt, gibt es Versagen. Aber davon spricht Petrus hier nicht. Er zeigt hier ein geistliches Haus, was Gott durch den Herrn Jesus baut, was aus lebendigen Steinen besteht, die wunderbar zusammenpassen, die da zusammengefügt sind, zu einem geistlichen Haus, in dem Gott wohnt. Was für ein Adel, was für eine Ehre, dass wir zusammen, und bitte nicht wir, die wir hier in dem Raum sind, sondern alle Gläubigen auf der Erde, alle Erlösten, alle, die an den Herrn Jesus glauben, dass wir zusammen ein geistliches Haus bilden, in dem Gott wohnt. Das gab es im Alten Testament nicht. Gott hat durch ein äußeres Zeichen die Wolkensäule, die Feuersäule inmitten des Volkes Israel gewohnt. Aber das war nicht ein persönliches Wohnen Gottes in ihrer Mitte. Das ist heute total anders. 1. Korinther 3, Vers 16, der Geist Gottes wohnt in der Versammlung. Gott wohnt in der Versammlung. Das hat es vorher nie gegeben. Aber nicht nur lebendige Steine, nicht nur ein geistliches Haus, sondern drittens eine heilige Priesterschaft. Und zweifellos spielt der Apostel Petrus hier an auf die Geschichte des Volkes Israel in 2. Mose 19. Dort sind auch sie zu einer Nation gemacht worden von Priestern. Ihr seht das in 2. Mose 19, Vers 6. Er spricht in Vers 5 davon, wenn sie auf seine Stimme hören würden und den Bund halten würden, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Sie waren ein Königreich, in dem Gott regierte als der wahre König. Und sie durften dadurch in diesem Königreich als Priester vor Gott stehen. Eigentlich das ganze Volk. Aber in Wirklichkeit war es dann nur eine einzelne Familie, die als Priester vor Gott stand. Bei uns dagegen sind wir gemeinsam zu einer heiligen Priesterschaft, alle zusammen gemacht worden. Da gibt es nicht die einen, die Priester sind, eine Klasse, und die anderen, die keine Priester sind. Das ist die, entschuldigt mal den Ausdruck, Pervertierung davon, was Gott gegeben hat. Nein, er hat uns alle zu einer Priesterschaft gemacht. Und hier steht nicht der Gedanke vor uns, dass ich persönlich Anbeter Gottes bin. Das ist wahr. Aber hier sind wir gemeinsam zu einer Priesterschaft gemacht worden. Das ganze Volk Gottes ist gemeinsam eine Priesterschaft. Und das wird ausgedrückt, ganz besonders, wenn wir sonntagmorgens im Allgemeinen zusammenkommen zum Brotbrechen, um als Anbeter vor Gott zu kommen. Da wird sichtbar, dass wir gemeinsam Priester Gottes sind. Ihr seht, das Bild wechselt jetzt hier. Jetzt ist nicht mehr das Haus, in dem Gott wohnt, sondern wir sind selbst in dem Haus Gottes, um als Priester gemeinsam Gott Anbetung zu bringen. Das ist das vornehme Ziel, das Gott mit seinen Erlösten, mit seinem Volk hier auf dieser Erde verbindet, dass wir als Priester vor ihm stehen. Und seht ihr, das ist ungemein praktisch. Kennen wir das? Verwirklichen wir das? Dazu gehört zum Beispiel, dass ich am Brotbrechen teilnehme und in dieser Weise auch praktisch den Tod des Herrn Jesus verkündige, Gemeinschaft habe mit dem Herrn Jesus als Anbeter vor Gott. Dazu gehört auch, was uns als Brüder betrifft, dass ich Mund der Versammlung bin und diese priesterliche Aufgabe auch wahrnehme, sichtbar, hörbar wahrnehme. Siehst du, das Alte Testament ist einerseits ein Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, ist aber leider auch ein Spiegel der heutigen Zeit. Da gab es eine Familie, die waren Leviten oder ein Stamm. Ist das nicht wahr heute, dass es so viele Gläubige gibt und so wenige, die wirklich einen Dienst für den Herrn Jesus tun? Wir wollen nicht übersehen, was im Verborgenen geschieht. Aber ist nicht im Allgemeinen der Dienst beschränkt auf wenige, obwohl der Herr jeden von uns in seinen Dienst genommen hat? Wir sehen hier, dass wir alle Priester sind, Aber es ist in der Realität nicht oft, dass das an ganz wenigen hängt. Sind wir wirklich alle solche, die sich benutzen lassen? Und wenn ich euch Schwestern mit einbeziehe, seid ihr aktiv dabei? Oder ist das eine Stunde, wo ihr sitzt und wenn ihr am Brotbrechen teilnehmt, von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, aber ansonsten Zuschauer seid? Wir sind alle, ob Brüder oder Schwester, aktiver Teil dieser Priesterschaft. Ihr könnt euch natürlich nicht laut äußern. Klar, sagt Gottes Wort. Aber ihr sollt aktiv dabei sein mit euren Herzen, mit euren Gebeten. Das können natürlich auch die Brüder, die noch nicht am Brotbrechen teilnehmen oder die schweigen, aktiv in diesem Sinne sein. Aber wir als Brüder haben eben die Aufgabe, auch hörbar Danksagung und so weiter auszudrücken. Ihr als Schwestern könnt das nicht, aber ihr könnt aktiv in dieser Stunde tätig sein. Eine heilige Priesterschaft. Wir haben gesehen, dass das eine heilige Nation in 2. Mose 19 war. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Heilig nicht wie das Volk Israel, nur äußerlich abgesondert, getrennt von den Nationen, sondern wahrhaft heilig, innerlich auf die Seite gestellt, praktisch heilig, indem wir uns in unserem Leben persönlich und gemeinsam von allem, was dieser Priesterschaft entgegensteht, trennen. Mit dem Ziel, darzubringen, geistliche Schlachtopfer. In Hebräer 13 wird das ja auch ähnlich ausgedrückt. Ich nehme diesen Vers mal als ein Beispiel. Hebräer 13, Vers 15. Durch den Herrn Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Da seht ihr, das muss hörbar sein. Das ist nicht einfach nur in dem Herzen. Da muss es hervorkommen. Aus dem Herzen muss es herauskommen. Und natürlich soll es nicht geheuchelt sein, soll nicht so tun, als ob ich geistlich wäre, und das bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Aber es soll doch hörbar. Es soll ein hörbarer Dank, Schlachtopfer, geistliche Schlachtopfer, eben nicht Tieropfer, sondern geistliche Schlachtopfer sein. Und was ist das Ergebnis? Sie sind Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Gott freut sich, wenn wir ihm diese Anbetung bringen. Sie ist ihm angenehm, so wie es dieser Duft der Beruhigung, der angenehme Duft war, als Noah dieses Opfer brachte. So ist das für uns heute. Wenn wir Gott Anbetung bringen, dann ist das etwas, woran Gott Freude hat, aber nie getrennt von dem Herrn Jesus durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es konnte die Frage für die Juden aufkommen, ja Moment, wir als Volk sind doch verworfen und wir haben doch gar kein Anrecht mehr an Christus. Dadurch, dass wir als Volk nicht nur im Götzendienst gewesen sind, sondern auch den Herrn Jesus verworfen haben. Was haben wir denn dann noch für einen Anteil an diesem Eckstein, an der Person des Herrn Jesus? Und jetzt macht der Apostel Petrus ihnen deutlich, ja, als Volk Israel ist es tatsächlich so, dass ihr wie die Bauleute den Stein verworfen habt, dass ihr mit Christus nichts mehr zu tun haben wollt. Aber es gibt etwas, was ich euch jetzt schon schenke, was einmal das künftige Volk Israel auch hier auf dieser Erde praktisch als Volk genießen wird, was ihr aber jetzt in geistlicher Weise und damit in höherer Weise schon vorwegnehmen könnt, nämlich den Herrn Jesus als den wahren Eckstein anzuerkennen. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, selbst wenn er aus diesem Volk kommt, was den Herrn Jesus verworfen hat und wodurch das Volk selbst nach Römer 11 verworfen worden ist, wer aber jetzt an ihn glaubt, darf jetzt schon diese Segnungen in viel, viel höherer Weise genießen, als das Volk Israel das je tun wird. Denn euch, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Ist dieser Stein, den die Juden zwar verworfen haben, den sie als wertlos weggeworfen haben, für euch ist das kostbar und das ist mein Geschenk der Gnade, meine Auswahl der Gnade, dass ich euch das heute schon in der Zeit, wo das Volk Israel keinen Platz mehr hat, schenke und gewähre. Ja, für sie ist Christus bis heute ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Für sie ist das Gericht. Aber für euch, die ihr mich als Retter angenommen habt, die ihr mich als Eckstein anerkennt, für euch gilt, dass ihr jetzt schon ein auserwähltes Geschlecht seid. Dass ihr nicht warten müsst, bis das Volk Israel mich insgesamt annehmen wird, sondern ihr gehört jetzt schon zu denen, die ich ein auserwähltes Geschlecht nenne. Eine Gruppe von Menschen, die auserwählt sind. Seht ihr, ich habe nicht nur den Stein ausgewählt, Christus, sondern auch euch. Ihr gehört jetzt zu einem Geschlecht, was in meinen Augen gewählt worden ist, um als Anbeter vor mir zu stehen. Zweitens, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist das Wort, was ich aus 2. Mose 19 gelesen habe. Ihr seid nicht nur eine Priesterschaft vor mir, die ihr Anbetung bringt. Ihr seid zugleich eine königliche Priesterschaft. So wie der Herr Jesus als der wahre Melchisedek einmal auf diese Erde kommen wird, 1. Mose 14, und zum Segen für alle Menschen sein wird, so dürft ihr das heute schon sein. Ihr müsst nicht auf die zukünftige Zeit warten, sondern ihr könnt heute schon zum Segen für andere Menschen sein. Königliche Priesterschaft ist eben nicht die Priesterschaft nach oben, wie die heilige Priesterschaft, sondern ist die Priesterschaft zu anderen. Damit ist nicht gemeint, das Evangelium zu verkündigen, obwohl das nicht ausgeschlossen ist, sondern ihr seid eine königliche Priesterschaft, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr dürft jetzt schon etwas darstellen von diesem Eckstein, von diesem wahren König. Ihr dürft seine Tugenden, seine Herrlichkeiten, seine Schönheiten, das, was ihn ausmacht, dürft ihr sichtbar machen. Wodurch? Durch euer Leben und auch durch euer Reden. Aber nicht in erster Linie durch das Reden, sondern durch das Leben. Sie dürfen jetzt zeigen, wer ihr König, das heißt für uns, wer der Herr ist. Und wie sie mit ihm verbunden sind und dürfen von seinen Herrlichkeiten, nicht erst, wenn sie mit dem Herrn Jesus kommen auf diese Erde, etwas zeigen, sondern heute schon etwas von seiner Herrlichkeit offenbaren. Ja, sie sind eine königliche Priesterschaft vor Gott an die Menschen. Sie sind eine heilige Nation. Das zeigt heilig von ihrer Herkunft. Gott hat sie als Volk herausgenommen aus dieser Welt, getrennt von dem Bösen. Und sie sind zugleich ein Volk zum Besitztum. Das heißt, auch in der Zusammensetzung, dem, wie sie zusammengehören, sind sie jetzt ein Volk, das Gott besitzt. Wir haben das in 2. Mose 19 gelesen. Das war auch ein Volk zum Eigentum, aber nur äußerlich. Sie aber sind jetzt in jeder Hinsicht auch innerlich, gehören sie Gott, ein Volk zu seinem Besitztum. Er ist der Eigentümer, er ist derjenige, der sie besitzt und ihnen Aufgaben gibt, ihnen die Herrlichkeit, moralische Herrlichkeit heute schon gibt, damit sie diese sichtbar machen vor den Menschen. Tugenden zu verkünden, dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, das geht sogar über den Herrn Jesus hinaus. Das spricht von Gott selbst. Er hat sie berufen. Er hat sie herausgerufen. Woher? Aus der Finsternis. Ja, das haben sie anerkannt, dass sie solche Blume waren, die in der Finsternis waren. Aber da sind sie herausgerufen worden aus dem Getrenntsein von Gott und sind gebracht worden, nicht nur in das Licht, nicht nur in den Bereich, wo man Gemeinschaft haben kann mit Gott und Gemeinschaft hat, sondern wo es wunderbar ist, wo es herrlich ist, wo es schön ist, wo wir uns als Gläubige wohlfühlen. Die ihr einst nicht ein Volk wart, ja, sie gehörten zu denen Gott durch den Propheten Hosea sagen musste, ihr seid nicht mein Volk, nicht ein Volk. Das ist in der Sprache des Alten Testamentes sehr eindrücklich ausgedrückt, ausformuliert. Im Hebräischen kann man nicht nur sagen, ihr seid nicht mein Volk, so würden wir das ausdrücken, sondern da steht, wie das hier heißt, ihr seid ein Nichtvolk. Eigentlich hatte Gott dieses Volk für sich aus den Nationen herausgeholt. Aber weil sie gesündigt haben, sagt er, jetzt seid ihr ein Nichtvolk. Ihr seid kein Volk mehr, zu dem ich irgendeine Beziehung habe. Ihr seid für mich nicht mal mehr, heißt das, wie andere Nationen. Ihr seid für mich ein nicht existentes Volk, nicht mein Volk. Dazu gehörten sie als solche, die aus den Juden kamen. Und jetzt war das der Status des Volkes Israel immer noch so. Das ist bis heute noch so. Aber sie als solche, die den Herrn Jesus angenommen haben, sie sind jetzt doch das Volk Gottes. Volk Gottes, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Empfänger der Barmherzigkeit Gottes geworden sind. Was für ein Wechsel von solchen, die unter dem Gericht Gottes stehen, als Volk herausgerufen zu sein, um jetzt Empfänger der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu sein. Das muss bei uns Konsequenzen, dieser Wechsel für uns, die wir nicht mal zu seinem Volk gehörten, die wir in Ferne waren von Gott, das muss Konsequenzen in unserem praktischen Leben mit sich bringen. Wir haben an die Liebe gedacht, wir haben an die Wahrheit gedacht, wir haben an das Ablegen von allem Bösen gedacht. Und ab Vers 11, was uns dann das nächste Mal beschäftigt, sehen wir, dass es auch mit sich bringt, Gehorsam, Herzensgehorsam für den Herrn Jesus, für Gott. Er hat so viel geschenkt. Wollen wir ihm da nicht von Herzen gehorsam sein?